Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Fallende Blöcke, die man anordnen muss. Das ist Tetris, ein absoluter Spieleklassiker, vielfach ausgezeichnet und mehr als 425 Millionen Mal verkauft. Was aber nicht so bekannt ist, hinter diesem Spiel verbirgt sich geradezu ein Thriller. Und zwar einer, der im Ost-West-Konflikt der späten 80er, frühen 90er Jahre angesiedelt ist. Kein Wunder also, dass nun ein Film entstanden ist, Tetris. Der ist jetzt beim Streamingdienst Apple TV Plus zu sehen. Es beginnt im Jahr 1988. Da entdeckt der US-amerikanische Videospielverkäufer Hank Rogers Tetris bei einer Spielemesse. Er ist begeistert und stellt fest, dass das Spiel eine russische Erfindung ist.
Es ist eine Kombination aus Tetra, griechisch für vier, und Tennis.
Tennis? Der russische Entwickler liebt Tennis.
Nee, so wir.
Tetris macht nicht nur abhängig, es brennt sich bei dir an. Dieses Geschäft ist eine einmalige Gelegenheit.
Hank Rogers, gespielt von Taron Egerton, macht sich also auf und will das Spiel in die Welt bringen. Dabei gerät er dann aber im Film in ein Netz aus Lügen und Korruption hinter dem eisernen Vorhang. Regie geführt hat der schottische Regisseur John S. Baird. Mit ihm habe ich mich über Tetris unterhalten. Tetris ist ein weltweites Phänomen. In dem Film sagt der Protagonist Hank Rogers, Tetris sei wie Poesie, es sei Kunst und Mathematik im Einklang. Hat die Poesie Sie jemals gefangen genommen? Erinnern Sie sich an Ihre Reaktion, als das Spiel beliebt wurde?
Oh, I wish I could say yes, Suzanne, right? I am not what you would call a huge gaming fan.
Ich wünschte, ich könnte ja sagen, aber ich bin leider kein großer Spielefan. Ich erinnere mich, dass ich als Kind Tetris gespielt habe, aber ich war nicht besonders gut darin. Was ich jedoch als poetisch empfand, war das Drehbuch selbst. Als ich es las, war meine Reaktion wohl vergleichbar mit der, die Hank auf das Spiel hatte.
Was genau war Ihre Reaktion? Was mochten Sie am Drehbuch?
I liked the fact that I had no idea that this story existed and I thought like Tetris had been invented in Japan.
Ich kannte die Geschichte um die Entstehung von Tetris nicht. Ich dachte, dass Tetris in Japan und nicht in der Sowjetunion erfunden wurde. Ich habe Politik studiert und mich interessiert der Kalte Krieg. Deshalb hat mich das Drehbuch hineingezogen. Ich dachte, es wäre interessant, einen Kalter Krieg-Thriller zu drehen, der eine Menge Spaß macht. Das also war meine erste Reaktion.
That was my first reaction to it, you know.
Es ist ja interessant, bei der Berlinale lief im Februar Matt Johnsons Spielfilm Blackberry im Wettbewerb eben über das Handy Blackberry. Es gibt den Film Air, ein großer Wurf, der nun ebenfalls anläuft. Der Film beschäftigt sich mit Nike und Michael Jordan. Und Sie haben einen Film über Tetris gedreht. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich Filme in letzter Zeit verstärkt mit der Geschichte von Produkten und Unternehmen beschäftigen?
Well, the cynical part of me could say it's branding, yeah? It's a way to sell a movie.
Nun, der zynische Teil in mir würde sagen, es ist Markenpflege. Es ist ein Weg, einen Film zu verkaufen. Aber um fair zu sein, dieser Film hieß ursprünglich Falling Blocks. Eine Anspielung auf den Ostblock und das Tetris-Spiel. Der künstlerische Teil von mir sagte also, dass wahre Geschichten sehr fesselnde Filme ergeben, wenn sie richtig gemacht sind. Und es scheint, dass das Publikum auf diese Geschichten anspricht. Viele dieser Filme werden also derzeit gemacht, weil sie den Leuten Spaß machen. Aber es gibt auch etwas, das mit den Marken zu tun hat.
Sie sagten, es sei der politische Aspekt, der Sie an dem Drehbuch interessiert hat. Inwiefern hatten Sie das Gefühl, dass der Kampf um die Lizenzrechte von Tetris, ein zentraler Teil im Film, eine größere Geschichte über die Politik in den späten 1980ern erzählt?
I think, you know, when the Soviet Union was collapsing in the late 80s and early 90s, there was this huge rush.
Ich glaube, als die Sowjetunion Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre zusammenbrach, gab es einen riesigen Ansturm, sei es bei den Bodenschätzen oder bei Aktien und Unternehmen. Denn die Regierung verteilte vieles und die Leute wussten nicht, was sie damit tun sollten. Oligarchen kauften vieles davon auf. Dabei ging es auch um geistiges Eigentum. Das Interessante an dem Film ist, dass nicht der Westen die Guten und der Osten die Bösen sind, sondern jeder versucht, das Spiel zu gewinnen. Die Bösen sind sowohl der KGB als auch Robert und Kevin Maxwell, die nicht gerade vornehme englische Herren sind. Es sagt also viel darüber aus, wo die Welt zu dieser Zeit stand und wo die Gier ins Spiel kam. Die Welt veränderte sich und der Kapitalismus wurde als globales System immer homogener. Und ich denke, der Film behandelt auch das auf einer erzählerischen Ebene.
Es gibt eine Szene, in der jemand sagt, Hank Rogers habe den Ruf eines Cowboys. Und in gewisser Weise hat das untergegangene System der Sowjetunion dieser Art von Geschäften auch Tür und Tor geöffnet. Dazu kam noch, dass die Spieleindustrie in ihrer Anfangsphase war, aber es war klar, dass man damit Geld verdienen kann. Da es diese Cowboy-Analogie gibt, gibt es da auch ein Western-Element im Film? Ist das vergleichbar mit dem Goldrausch im Westen?
Das ist es auf jeden Fall, ja. Es fühlt sich an wie in den frühen Tagen des Wilden Westens. Und ironischerweise begann der Wilde Westen im Osten. Das ist eine wirklich gute Analogie. Ich habe gerade ein Buch gelesen über die Entstehung des Online-Datings in Verbindung mit der Dotcom-Welt. Und man kann sagen, dass das die nächste Grenze war, wenn es um diesen Goldrausch geht. Es war ein Vorläufer davon. Es gibt also diese Phasen, in denen Menschen mit einer Vision extrem wohlhabend werden, sei es durch legale oder illegale Geschäfte. Aber man kann den Vergleich mit dem Westen anstellen, ja.
In diesem Fall geht es nicht darum, dass Menschen mit Gewehren losziehen und sich im Wilden Westen gegenseitig erschießen. In diesem Fall geht es vielmehr um diesen Kampf um Lizenzrechte und der ist sehr komplex. Sie haben die Maxwells erwähnt, die daran beteiligt waren. Robert Stein, ein internationaler Softwareverkäufer, hat auch damit zu tun. Natürlich Hank Rogers, die russischen Kräfte, das heißt KGB-Agenten und Regierungsbeamte. Es waren wirklich juristische Kämpfe. Noah Pink hat das Drehbuch geschrieben und es auf Action getrimmt. Als Sie das Drehbuch gelesen haben, hatten Sie ein bisschen Bedenken, wie man Bilder für eine ja doch ziemlich trockene Angelegenheit findet, wie die Frage um Lizenzrechte?
Yeah, I think the key to it is you can try and jazz it up as many ways as you can, right? With editing, with.
Ich denke, man kann versuchen, den Film auf so viele Arten aufzupeppen. Durch den Schnitt, die Gestaltung, die Beleuchtung. Wir hatten übrigens einen brillanten deutschen Kameramann. Er hat großartig mit der Beleuchtung gearbeitet, vor allem in den Szenen in Innenräumen. Die sind sehr stimmungsvoll. Am wichtigsten sind meiner Meinung nach aber die Schauspieler. Man gibt ihnen dieses trockene Material und ein brillanter Schauspieler macht es spannend, lustig oder emotional. Es kommt darauf an, wen man besetzt. Und wir hatten brillante russische Schauspieler, die uns dabei geholfen haben.
Sie haben in Schottland gedreht. Wie schwierig war es, Moskau nach Aberdeen und Glasgow zu übertragen?
Well, not as difficult as you would imagine, because it had these great brutalist, Stalinist kind of concrete monolith.
Es war nicht so schwierig, wie man es sich vorstellt. Es gibt dort diese großen, brutalistischen, stalinistischen, monolithischen Gebäude. Teile von Moskau haben wir auch mit Hilfe von Computergrafiken und visuellen Effekten entstehen lassen. In Glasgow gibt es mehr die neoklassizistische Architektur, die Moskau auch hat. Diese Gebäude wurden zu großen Teilen von einem schottischen Architekten entworfen. Die eigentlichen Kerngebäude dort entsprachen wirklich genau dem, was wir in beiden Städten vorfanden.
Ein großer Teil der Handlung entsteht dadurch, dass Hank und andere nach Moskau fliegen und sich mit der russischen Seite treffen. Vor allem Hank scheint in dem Film ziemlich naiv zu sein, was die Sowjetunion angeht. War er wirklich so naiv oder half diese Naivität dramaturgisch dabei, die teilweise drastischen russischen Reaktionen deutlicher herauszuarbeiten?
Ich glaube, er war naiv. Und er hatte auch ein enormes Selbstvertrauen und einen großen Tatendrang. Aber ich glaube nicht, dass sich jemand, der sich der potenziellen Gefahr bewusst war, selbst in diese Gefahr begeben hätte. Es ist also eine Kombination aus Naivität und sehr großem Selbstvertrauen.
Sie haben mit russischen Schauspielern gearbeitet, die die KGB-Agenten und Regierungsbeamten spielen. Sie haben den Film vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gedreht. Aber es ist interessant, dass ein Dreh wie dieser heute wohl ziemlich anders wäre. Ich will damit nicht sagen, dass sich die Geschichte wiederholt, aber sehen Sie doch Parallelen zwischen der Zeit, in der der Film spielt und heute?
Ja, ich denke, diese Parallelen gibt es. Als wir den Film gedreht haben, gab es es diesen Krieg zwischen der Ukraine und Russland in dem Ausmaße noch nicht. Das macht den Film für junge Leute, die den Kalten Krieg nicht miterlebt haben, noch relevanter. Sie sehen, wie angespannt die Situation damals war, wie unterschiedlich die Kulturen sind und wie groß das Misstrauen zwischen diesen beiden politischen Systemen war. Es ist traurig, dass wir diesen aktuellen globalen Konflikt haben, aber der Film zeigt, wie ähnlich die Situation damals war.
But yeah, I think it does focus your mind onto the film in terms of how much like it was back then.